die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wort Gottes. Wir beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du heute Morgen hier bist. Danke, dass du dich uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Vater, wir danken dir, dass heute Vatertag ist. Doch für uns, die wir in dir sind, Herr, ist doch jeder Tag Vatertag. Danke, dass du unser Vater bist. Danke, Gott, dass wir alle Ewigkeit mit dir verbringen werden. Wir lieben dich, wie wir gerade gesungen haben. Wir lieben dich und dein Wort. So öffne doch unsere Herzen, dass wir auf das hören, was du uns heute zu sagen hast. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung? Ja, was ist denn das Leben? Wir machen gleich zu Beginn einen ganz weiten Sprung nach hinten. Nachdem Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hatte, hat er etwas sehr Interessantes gemacht. Jeden Tag aufs Neue versorgte er sein Volk mit Manna. In Psalm 78 nennt es Asaf Himmelsbrot. Jeden Morgen, wenn der Tau auf die Erde fiel, fiel das Manna mit dem Tau auf den Boden. Und jeden Morgen gingen die Israeliten aus, um es zu sammeln und dann weiter zu verarbeiten. In der Bibel wird es wie folgt beschrieben: Und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig. Und jeden Tag für 40 Jahre hat Gott sein Volk so am Leben erhalten. Es ist doch interessant, oder? Wie Gott sie nicht direkt mit prächtigen Feldern versorgt hat, mit Weinbergen, mit Bäumen. Nein, er hat ihnen, mit der Ausnahme vom Sabbat, sogar nicht mal erlaubt, dass sie sich einen Vorrat ansammeln. Nein, jeden Tag durften sie nur so viel nehmen, wie sie gebraucht haben für diesen Tag und nicht mehr. Stellt euch das mal vor. Das wäre wie ein Leben ohne Kühlschrank. Es wäre wie ein Leben ohne Keller, keine extra Gefriertruhe, keine Konservendosen. Man darf nichts ansammeln, nur für den heutigen Tag. Das ist doch Vertrauen. Tägliches Vertrauen. Denn jeden Abend mussten die Israeliten im Vertrauen darauf einschlafen, dass sie Gott auch am nächsten Tag wieder versorgen wird. Doch so wunderbar das Manna war, die Wirkung war begrenzt. Jesus formuliert es in Johannes 6, Vers 49 ganz wunderbar. Er sagt dort: Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Punkt. Ist das nicht ernüchternd? Da kommt Himmelsbrot. Himmelsbrot von Gott höchstpersönlich. Und die Menschen sterben trotzdem. Wie ganz normale Menschen halt. Genau wie wir. Egal wie viel Nahrung wir zu uns nehmen, der Tod bleibt. Man kann den besten Ernährungsplan haben, 3-mal die Woche trainieren gehen und jeden Tag frische Schweizer Luft einatmen. Aber eines Tages muss doch jeder Mensch sterben. Diese Dinge sind alle gut, vor allem die Schweizer Luft, aber was bringen sie uns nach dem Tod? Es muss mehr geben als das in deinem Leben. Was ist dieses Mehr? Was hat Jesus damit gemeint, als er gesagt hat, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung? Die Antwort darauf wird uns glasklar in Johannes 6 geliefert. Wir lesen ab Vers 30. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ich bin das Brot des Lebens. Sowas kann nur Jesus sagen. Jesus ist das wahre Manna. Er ist das wahre Himmelsbrot, das uns gegeben wurde. Und nach ihm sollten wir trachten. Nicht nach den Dingen, nach denen die Welt trachtet. Und seine Gegenwart ist uns jeden Tag aufs Neue genauso gewiss, wie damals den Israeliten das Manna. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Gott ist da. Jesus wurde uns ein für alle Mal gegeben. Und er hat zu uns gesagt, ich bin bei euch bis an der Weltende. Jesus ist da. Aber liebe Geschwister, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nur zu euch predige. Manchmal gibt es Stellen, da predigt man auch gerade zu sich selbst. Wie oft habe ich schon mit Gott darum gerungen, dass sein Wort das eine sagt, aber die Realität scheinbar anders aussieht. Gott, du sagst, dass du mich nicht verlässt. Du hast mir versprochen, dass du immer da sein wirst. Aber was bringt mir dieses Versprechen, wenn ich dich nicht sehe, dich nicht höre, keines meiner Gebete erhört wird und es mir manchmal sogar dreckiger geht als so manchem Ungläubigen? Wo bist du, Gott? Aber genau da, in dieser Phase, da ist Gott. In dieser Gottesferne ist er ganz nah bei uns. Nicht aus Zufall sagt David, dass Gott im Tal des Todesschattens bei ihm ist. Genau dort unten ist er. Und was könnte näher am Tod sein als Gottesferne? Nicht aus Zufall hat Jesus am Kreuz gesagt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Solange wir auf dieser Erde leben, werden wir durch Zeiten gehen, in denen unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Zeiten, in denen wir wie Silber geläutert werden und geprüft wird, ob wir wirklich Gott folgen, wirklich ihn lieben oder doch nur unseren Gefühlen vertrauen und nur dem Guten, was Gott gibt, nachgehen. Aber egal, in welcher Situation wir uns auch befinden mögen, egal, wie es in uns und um uns herum aussieht, eins darf uns immer gewiss sein, Gott ist wirklich bei uns. Und noch mehr als das, er ist für uns. Gott ist für uns. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und welch ein Trost ist es doch zu wissen, dass uns, die wir Gott vertrauen, alles zum Guten dient. Alles. Das heißt, auch das Schlechte, auch das Böse dient uns zum Guten. Ich rede hier vom Gott Josefs. Ihn, der von seinen eigenen Brüdern in die Zisterne geworfen wurde und als Sklave nach Ägypten verkauft wurde. Ihn, der treu Gott geblieben ist und dafür falsch beschuldigt, ins Gefängnis geworfen und vergessen wurde. Ihn hat Gott nach Jahren der Gefangenschaft zum zweithöchsten von ganz Ägypten erhöht. Durch ihn hat Gott seiner ganzen Familie das beste Land in Ägypten gegeben und sie vor dem Hungertod gerettet. Das vermag unser Gott. Ich rede vom Gott Davids. Ihn, der geringste und jüngste unter seinen Brüdern war, von seinem eigenen Vater vergessen, ihn, den König Saul, gehasst hat, ihn mit einem Speer durchbohren wollte, obwohl er unschuldig war. Ihn, der von Sauls Armee verfolgt wurde bis ins Gebirge, obwohl er nur Gutes für Saul wollte. Ihn hat Gott zum König über ganz Israel ernannt. Ihn hat Gott zu einem Vorfahren von Jesus Christus gemacht. Das vermag unser Gott. Für unseren Gott ist nichts unmöglich. Und mit nichts ist auch unsere Versorgung gemeint. Unsere alltäglichen Sorgen. Hier ist unsere Sprache übrigens mal wieder genial. Sorgen und Versorgen. Das eine tun wir, sollten es aber sein lassen. Und das andere tut Gott, worauf wir mehr vertrauen sollten. Aber es ist doch interessant, dass trotz der Zusage Gottes, dass er uns versorgen wird, dennoch die Bitte um unser tägliches Brot im Vater unser enthalten ist. So sollt ihr beten, sagt Jesus. Gott kennt uns ganz genau. Gott weiß, worum wir ihn bitten werden, bevor wir es tun. Und er sorgt sich um uns. Was wir essen, was wir trinken, was wir uns anziehen und so vieles mehr. Jesus hat es gesagt, wenn Gott schon die Vögel unter dem Himmel ernährt, die weder säen noch ernten oder Vorratskammern füllen, wie viel mehr wird er dann uns ernähren? Und wenn Gott schon die Lilien auf dem Feld so prächtig kleidet, obwohl sie doch so schnell wieder vergehen, wie viel mehr wird er dann uns mit Kleidung versorgen? Ganz konkret gesagt, du bist Gott wichtiger als alle Vögel und alle Blumen auf der ganzen Welt. Du bist Gott wichtiger. Ist dir das klar, dass du Gott wichtig bist? Du bist dem allmächtigen Schöpfer des Universums wichtig. Wenn dich das nicht mit großer Freude erfüllt, hast du es nicht kapiert. Und weil du Gott wichtig bist, kennt er deine Bedürfnisse. Er weiß, was du brauchst. Und er kümmert sich darum. Ist eigentlich nicht allein die Tatsache, dass unser liebender Vater weiß, was wir brauchen, schon ein immenser Trost? Er weiß es. Er kennt deine Situation. Lasst uns ihm vertrauen. Ist das Leben nicht mehr als Nahrung? Oh ja, wer sein Leben ohne Gott verbringt, stirbt ohne Jesus erkannt zu haben, dessen Leben war leer, unbeschreiblich leer. Da kannst du erreichen, was du willst, bekannt und berühmt sein, mehr Geld haben, als du jemals ausgeben könntest. Dein Leben war leer. Was hat ein Mensch davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Unsere Seele. Darum sollten wir uns kümmern. Man könnte diese Frage auch umdrehen und fragen, was hätte ein Mensch davon, der Jesus in seinem Herzen hat, wenn ihm die ganze Welt zufällt? Ist er nicht mehr wert als alle Schätze dieser Welt? Ist Jesus nicht kostbarer als aller Ruhm und Ehre? Gewinnt jeder durch ihn nicht viel mehr? Das Leben mehr an Fülle, eine Fülle, die weit über unsere menschlichen Bedürfnisse hinausgeht. Gott zu kennen ist das Leben. Ist der Leib nicht mehr als die Kleidung? Was für eine Clownshow sind doch die Modeshows dieser Welt. Und wie viele überteuerte Modemarken machen ein Vermögen, indem sie den Menschen einreden, ihre Klamotten wären wertvoller, begehrenswerter als andere. Was für eine hirnlose Illusion. Heutzutage sorgen sich viele Menschen in ihrem Wohlstand nicht mehr darum, dass sie Kleidung haben, sondern darum, welche sie haben. Und was die anderen über sie denken, das steht an oberster Stelle. Das Image darum geht's. Absoluter Quatsch. Ist unser Körper nicht mehr als Kleidung? Fragt Jesus. Was ist er denn? Was ist unser Körper? Auch darauf wird uns die Antwort klipp und klar gegeben. Wir lesen in 1. Korinther Kapitel 6. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist? Unser Leib ist ein Tempel, kein Kleiderständer. Wieso ist das wichtig? Naja, man könnte jetzt darüber eine ganze Predigtserie schreiben. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Was verleiht einem Tempel seinen Wert? Was hat denn dem salomonischen Tempel seinen Wert gegeben? Etwa die großen Steinsäulen, die mit Gold überzogenen Wände, das ganze Kupfer und Silber oder die Edelsteine? Nope, nichts davon. Es war alles Dekoration, würde ich sagen. Dekoration für das wirklich Wichtige, das Allerheiligste. Die Bundeslade, der Thron Gottes, der Ort, an dem Gott war. Das hat dem ganzen Tempel seinen Sinn gegeben. Das war die Quelle seines unvorstellbaren Wertes. Und jetzt sagt Paulus, unser Leib ist ein Tempel. Und bei uns ist das genau gleich. Der Wert, ich würde sogar sagen, die Schönheit unseres Körpers kommt nicht von seiner Dekoration. Deine Kleidung, aber auch deine Figur, Haar oder Hautfarbe oder was man sonst noch alles dazu sagen könnte, sind nicht die Quelle deines Wertes, sondern das Allerheiligste in dir. Der Heilige Geist in dir. Das gibt dir deinen Wert. Du bist ein Tempel. Und genau das ist der Grund, wieso Gott uns unsere Leiber gegeben hat. Wir sind wandelnde Tempel auf dieser Erde. Wir sind dazu berufen, die Menschen um uns herum zu Begegnungen mit Gott zu führen. Wie wird denn das Zelt in der Wüste genannt? Das Zelt der Begegnung. Das Zelt der Begegnung. Nicht der Isolation, nicht des mein Glaube ist Privatsache. Der Heilige Geist lebt in uns, Geschwister. Macht die Fenster des Tempels auf. Der Vorhang ist zerrissen. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, sagt Jesus. Leuchtet hell. Wissen eure Nachbarn, dass der Heilige Geist in euch lebt. Eure Freunde, wissen Sie, dass der lebendige Gott in euch ist? Wie kann man das für sich behalten? Wie kann ein Tempel verheimlichen, dass das Allerheiligste in ihm ist? Darum geht's doch. Lasst uns laut sein. Lasst uns mutig sein mit diesem wunderbaren Schatz. Liebe Geschwister, wir sind zu größeren Berufen, als dass wir uns nur ums Überleben sorgen und uns nach irdischen, endlichen, vergänglichen Dingen sehnen. Du könntest jeden Tag Himmelsbrot essen und du würdest doch sterben. Gekleidet sein wie Salomo und doch werden deine Kleider vergehen. Was du brauchst, ist das Brot des Lebens. Du brauchst Jesus. Ihn brauchst du. Nahrung und Kleidung brauchst du für dieses Leben und Gott wird dich damit versorgen. Aber was passiert, wenn deine Zeit gekommen ist? Kennst du Jesus? Ich will euch alle, uns alle, daran erinnern, dass nirgends in der Bibel steht, geh jeden Sonntag in den Gottesdienst, dann bist du errettet. Oder zahl immer schön deinen Zehnten, dann wirst du das Himmelreich erben. Nein, sondern Jesus hat gesagt, wer mein Fleisch isst, und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise. und mein Blut ist der wahre Trank. Kennst du Jesus? Liebst du Jesus? Suchst du sein Reich und trachtest du nach seiner Gerechtigkeit? Lasst uns zuallererst darauf blicken. Lasst uns unsere Prioritäten nochmal überprüfen. Lasst uns auf Jesus schauen. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Liebe Geschwister, ich will alle, denen es möglich ist, bitten, aufzustehen. Lasst uns doch das Unser Vater noch gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.